Und ich sah und siehe, wer ist angesprochen? Es ist gut, bei der Lektüre der Offenbarung immer wieder nachzufragen, eigentlich nach dem Adressaten. Wer ist denn hier angesprochen? Wer ist denn hier gemeint? Zu wem ist denn dieses alles geschrieben? Siehe, bin ich vielleicht gemeint? Nicht wahr? Man muss ja immer den Adressaten kennen. Und ich sage, wenn man die Post durchschaut und bekommt sie und schneidet auf und eine Autorechnung, 1400 Mark drunter, gibt es ja nichts, was im Auto nicht zu reparieren wäre. Mein Auto war überhaupt nicht kaputt und dann sehe ich glücklicherweise, da steht ja die Adresse des Nachbarn. Aha, das kann ich gleich mal wieder in einen anderen Briefkasten werfen. Gott sei Dank, ich bin überhaupt nicht gemeint. Und da kommt noch eins. Strafe, falsch parken. Aha, ist die Tochter mit dem neuen Führerschein. Gebe ich gleich mal der. Ist auch nicht an mich gemeint. Und es kommt noch ein Brief. Da kommen die neuesten Kochrezepte. Ah, das geht meine Frau an. Die ganze Post, ein kleines Kärtchen mit umgekehrter Briefmarke, in pink geschrieben. Ach, das ist natürlich die kleine Tochter. Die Post gehört gar nicht mir. Sie braucht mich nicht zu interessieren. Und immer wieder denken bestimmte Leute, siehe, hier bin ich ja gar nicht gemeint. Könnte sein. Vielleicht sind sie gar nicht angesprochen. Vielleicht gehören sie gar nicht zu denen, die er anruft und sagt, ich sah und sieh du auch. Wer ist's denn? Ich möchte noch einmal rekapitulieren. Und in diesen Wochen des Oktobers und Novembers an ganz bestimmte Leute denken, etwa, ich denke an eine Mutter, die das Bild ihres Sohnes von der Wand nimmt und immer wieder ansieht. Besonders in diesen Monaten, wo sich die Wälder verfärben, wo dann bald der Totensonntag und Ewigkeitssonntag naht, da schaut sie es besonders gerne an. Mit 17 Jahren wurde der Bub eingezogen und in eine Uniform gesteckt und dann gleich in die Schlacht um Berlin geworfen. Und dort unweit des Brandenburger Tores wurde er von einem Granatsplitter getroffen. Die Sanitäter kamen zu spät, gefallen, Verführer, Volk und Vaterland. Das Mutterherz krampft sich zusammen, so als ob es gestern gewesen wäre, obwohl es 45 Jahre her sind. Aber der Schmerz kennt ja keine Zeit. Der Schmerz kennt keine Zeit. Und die Zeit heilt keine Wunden. So sieht es die Mutter. Oder ich denke an jene Frau, die immer wieder die Feldpostbriefe ihres Mannes hervorkramt, obwohl sie eigentlich fast alle auswendig kennt. Sind doch diese Worte immer wieder wie eine Brücke in die Vergangenheit. Und damals hat er vom Eismeer geschrieben und schrieb ihr, dass er auf dem Horchposten stehe und viel Zeit habe, um nachzudenken. Wie war es damals, als wir geheiratet haben? Wie war es damals, als wir die Dachwohnung einrichteten und als ich das Büblein zum ersten Mal auf meiner Hand halten durfte? Wie war das einmal? Wie bin ich gespannt, wie das alles aussieht, wenn ich wieder nach Hause komme? Und er ist nicht wieder nach Hause gekommen, vermisst. Nie mehr etwas von ihr gehört. Sehen Sie, sie steht da mit drei Buben. Und so sieht sie diese Briefe. Und so ist es ja eine ganze Legion von Menschen, die Bilder oder Briefe oder andere Erinnerungsstücke anschauen. Sehen Sie, immer wieder dunkle Situationen für Betroffene, Verwundete, traurige Menschen, die oft genug zur Schar der Enttäuschten gehören. Enttäuscht von Menschen, deren Worte einfach sich nicht als wahr erfüllten. Worte von Idealisten, die zerplatzten, so wie Luftballons zerplatzen können. Ja, enttäuscht von Gott selber, der nicht gehalten hat, was er versprochen hat. Warum denn mein Mann? Warum denn mein Sohn? Warum denn mein Kind? Wenn Gott Gott wäre, dann dürfte er das alles nicht zulassen. Ich sehe nichts von einem Richter, der alles nach Recht und Gerechtigkeit richtet. Ich höre nichts von einem Sieger, der die Armeen dieser Welt entwaffnet. Ich merke nichts von einem Erlöser, der uns herauslöst aus diesem ewigen Kreislauf von Geburt und Tod. Jesus vielleicht doch nur der Scharlatan auf dem Esel, der Verbrecher am Kreuz, der Betrüger am Grabe. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Und wenn Sie auch zu diesen Leuten zählen, und wenn Sie auch zu den Enttäuschten zählen, dann aus welchem Grund auch immer, dann gehören Sie zu diesen Adressaten. Johannes schreibt eben nicht für Nasenweise, die gern ihren Kopf in den Himmel stecken würden. Er schreibt nicht für Apokalyptiker, die gern ihre endzeitlichen Kolossalgemälde vervollständigen wollen. Die Offenbarung ist nicht irgendein Zukunftsroman. Johannes wendet sich an die, die unter Kaiser Domitian, diesem widerlichen und blutrünstigen und blasphemischen Kaiser, lebten und dort nur Krieg und Gewalt und Terror erlebt haben. Johannes weiß um all diese Fragen und Nöte, die sich wie Ätsäure über unseren Glauben gießen. Er kennt die Situation. Johannes schreibt an enttäuschte Christen, die gern den Kopf hängen lassen. Er schreibt an enttäuschte, die den Kopf nicht mehr heben können. Seht, blickt doch auf, schaut hin. Ich sehe den Himmel aufgetan, liebe Freunde. Darauf kommt es an, dieses zu hören und gebe es Gott auch im Geiste schon zu sehen. Der Himmel nicht mehr verschlossen, so wie das Paradies nach dem Sündenfall, vor dem der Cherub steht mit dem bloßen hauenden Schwert. Der Himmel nicht nur eine Tür aufgetan, so wie über Bethlehem, als Jesus geboren wurde. Nein, der Himmel sperrwangelweit offen, so wie in einem großen Haus des Staatstheater, wenn der eiserne Vorhang gehoben ist und der große andere Vorhang zur Seite geschoben und dann die ganze Bühne offen ist und den Blick freigibt auf dieses einzig wunderschöne Panorama oder diese Kulisse. So ist für ihn auf einmal der Himmel nicht mehr verschlossen, sondern aufgetan und ein großartiger Blick auf das Panorama der Ewigkeit. Bei uns, liebe Freunde, geht es jetzt noch nach 2. Korinther 4. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern wir sehen auf das Unsichtbare und oft genug leiden wir daran. Wir sitzen wie vor einem Vorhang, nicht nur einem Vorhang aus Stoff, sondern einem Vorhang aus Eisen, aus Beton. Wir stoßen unsere Köpfe darauf rund, weil wir nichts sehen, weil wir es nicht schauen, weil wir es nicht begreifen. Wohin geht's denn, wenn unsere Toten beerdigt werden? Wohin geht's denn, wenn wir selber zu Ende gehen? Wohin geht's denn mit all diesen Fragen und tausend Rätseln? Wir sehen auf das Unsichtbare, ein schlimmer Satz. Aber, liebe Freunde, einmal wird der Vorhang aufgezogen. Einmal werden wir die Ewigkeit im Glanz der ewigen Sonne sehen. Einmal ist es soweit. Und ich sah den Himmel offen. Das ist Verheißung für Sie und für mich. Hartenstein, Karl Hartenstein, der Prälat, der viel hier gepredigt hat, schreibt einfach: Wir können die Wiederkunft Christi nicht ernst genug nehmen. So wie der Tag seiner Geburt in Bethlehem in Niedrigkeit und Armut ein wirklicher Tag unserer Welt und ihrer Geschichte war, so wird auch der Tag seiner Ankunft in Herrlichkeit ein wirklicher Tag unserer Weltzeit und ihrer Geschichte sein. So wie es einen Geburtstag gibt in ihrem Leben. Und so wie es vielleicht in ihrem Leben einen Konfirmationstag gegeben hat oder einen Hochzeitstag. So wie es jetzt am 3. Oktober einen Tag der Wiedervereinigung in unserem Volk gegeben hat, obwohl kein Mensch wirklich daran glaubte. So wird es einmal einen Tag der Wiedervereinigung mit unserem Gott geben. Nichts ist so sicher wie dieser Tag. Und weil darüber heute nicht gesprochen wird und weil es ausgeklammert wird und weil wir oft selber unsere Zweifel daran haben, deshalb soll es heute jedem noch einmal deutlich gesagt werden, so, dass es nicht mehr vergessen kann. Johannes sagt, ich sah den Himmel aufgetan und Sie werden dasselbe sagen können. Ich sehe den Himmel aufgetan. Der Himmel, der oft dunkle und rätselhafte, undurchdringliche, verschlossene, dieser Himmel wird aufgetan und geöffnet. Ich weiß, in diesen Aussagen stecken, in diesen Versen stecken viele, viele Aussagen. Ich möchte Ihnen heute Abend drei grobe Schneisen schlagen. Und zwar einmal, seht das weiße Pferd. Das ist das Erste. Seht das weiße Pferd. Ist also ein Schimmel. Wir kennen ja bis jetzt eigentlich nur immer wieder die Geschichte des Adventsesels. Der Adventsesel ist nicht alles. Wir erinnern uns an die Straßen, die damals nach Jerusalem geführt haben. Und es waren ja wohl die Siegesstraßen altisraelitischer Könige. Und auf diesen Straßen kam David daher mit 30.000 Vasallen, schon ein Riesenheer für die damalige Zeit. Und wenig später, da dröhnten doch diese Straßen unter den Hufschlägen von 4.000 Wagenpferden des Salomo. Und dann sagten sich die Leute, wenn David schon 30.000 Vasallen hatte und wenn Salomo so viel Wagenpferde, die schönsten Pferde Arabiens, auffahren lassen konnte, welche Armee wird dann aufziehen, wenn der Messias, wenn der Herr wiederkommen wird? Sie warteten auf ein Heer von unendlicher Größe und Stärke. Und dann kam dieser Herr. Und dann kam er auf einem beschlagnahmten Esel. Liebe Freunde, die Enttäuschung war riesengroß. Es wäre ungefähr so, Königin Elisabeth kommt nach Stuttgart und steigt vor dem Rathaus aus einem Golf aus, aus meinem Wagen. Oder stellen Sie sich vor, der Papst kommt und er steigt vom Mountainbike, vom Fahrrad. Der Herr aller Herren, der angekündigte Messias Jesus Christus, kommt auf dem Gefährt der Ärmsten und Armen. Ist das alles? Ist das alles? Viele haben damals nicht verstanden und viele stoßen sich heute an seiner Niedrigkeit, die doch die, nur die Nähe der Niederung sein will. Viele verstehen bis heute nicht diese Eselsgeduld, mit der er uns nachgeht. Sehen Sie, der Bundespräsident in Deutschland ist doch schon ein rechter Mann. Und wenn er nach Stuttgart kommt und sich einträgt ins Goldene Buch und die Ehrenbürgerschaft erhält, so ist das alles recht und gut. Aber mich sieht er doch gar nicht. Selbst wenn ich mich aufgemacht habe auf den Rathausplatz und stehe dort in der 40. Reihe. Mich sieht er doch gar nicht und kennt auch nicht. Was nützen uns denn die großen Herren, die mich nicht sehen? Aber liebe Freunde, einmal werden uns die Augen aufgehen. Einmal kommt er wieder. Einmal werden wir nicht enttäuscht werden. Einmal kommt er nicht mehr auf dem Esel, sondern er kommt auf dem weißen Pferd. Wenn Sie, wenn die das damals gelesen haben, so wussten die genau, was ein weißes Pferd bedeutet. Das weiße Pferd war damals eine ganz hohe Auszeichnung für die Feldherren. Ich war bei uns, gab es ja auch Auszeichnungen, das gibt es immer beim Militär. Da gab es im Krieg, wer sich auszeichnete in Russland, einen Gefrierfleischorden. Und dann die, die einiges gepackt haben, das waren EK2. Und die Besseren, die hatten ein EK1. Und dann gab es noch ein EK1 mit Schwertern. Und ich glaube, das Allerbeste war so ein EK1 mit Schwertern und Brillanten. Das war die höchste Auszeichnung. Damals war die höchste Auszeichnung ein weißes Pferd. Der, der die Schlacht gewonnen hat, der wurde aufs weiße Pferd gesetzt und der durfte in die Stadt einreiten. Und oft genug wurde ihm noch ein Triumphbogen gebaut, durch das er hindurchritt. So wie jener Feldherr, von dem ich gelesen habe, der ausgezogen war, um die heranrückenden Mächte zurückzuschlagen. Und während er draußen war, hat sich innen ein Rebell erhoben und sich zum König ausrufen lassen. Und der kam zurück auf seinem weißen Pferd. Er hat den Rebell niedergeschlagen und war dann endgültig der Herrscher auf dem weißen Pferd. Dieser unser Herr kommt so einmal nach der großen Schlacht um die Welt. Eine Schlacht ohne Gleichen, in der er Sterben gesiegt hat. Normalerweise kämpfen ja viele für einen, so ist es immer in unserer Welt. Hier kämpft einer für die vielen. Er ließ sein Leben für die Schafe, sagt Johannes. Er gab sein Leben zur Erlösung für viele. Und nun kommt er unübersehbar für alle als Sieger. Und viele, die dem Rebell in der Stadt, dem Teufel gehuldigt haben, werden entlarvt und stehen zitternd dabei. Er kommt auf dem weißen Pferd, der Sieger. Und vier Namen sind extra angegeben. Vier Namen dieses Mannes auf dem weißen Pferd. A, treu und wahrhaftig. Die Rabbinen, die wohl die besten Kenner des Alten Testaments, die Rabbinen haben gesagt, dieses Wort treu, das im Hebräischen nur aus drei Buchstaben besteht, Emet, drei Buchstaben, sei wohl das Siegel Gottes überhaupt, das schönste Wort des Alten Testaments, treu. Und zwar deshalb, weil diese drei Buchstaben von Emet im hebräischen Alphabet der erste Buchstabe ist, der mittelste Buchstaben und der letzte Buchstaben im Alphabet. Also Anfang, Mitte und Ende. Das ist Emet. Das ist die Treue Gottes. So ist Christus der Anfang, Mitte und Ende. Sehen Sie, ich glaube, dass kein Wort so sehr in den Schmutz getreten ist in unserer Zeit, wie die Treue. Wer hält schon noch etwas von Treue? Ich habe mich erinnert, als junger Mann, Fußballfan, erinnerte ich mich an die Hamburger Fußballmannschaft, für die ich schwärmte. Und da war ein Fußballspieler, Uwe Seeler, hat er geheißen, Mittelstürmer. Und der ist zeitlebens, obwohl er großartige Angebote hatte, zeitlebens seiner Mannschaft treu geblieben. Er blieb in Hamburg von Anfang bis Schluss. Großartig. Heute undenkbar. Wenn der nächste Verein mit mehr Geld lockt, geht man dorthin. Oder es kommt immer seltener vor, dass ich Leute zu beerdigen habe, bei denen es heißt, er sei 45 Jahre oder gar 50 Jahre in einer Firma gewesen. Er sei der Firma treu geblieben. Und in wie vielen Ehen kann man das auch nicht mehr sagen? 50 Jahre, 45 Jahre, 40 Jahre verheiratet. Zwei miteinander alt gewordene Menschen, aber sich treu geblieben. Über Jahrzehnte hinweg. Großartig. Was zählt eigentlich Treue noch? Nichts gegen irgendwelche Spitzenpolitiker. Wir machen hier keine Politik. Aber wenn führende Leute der Politik einmal scheiden lassen, zweimal scheiden lassen und das dritte Mal mit einer Partnerin unverheiratet zusammenleben, dann fährt doch ab bei jungen Leuten. Wenn Treue nicht mehr gelebt wird, wo sollen dann Junge noch lernen, was treu ist? Liebe Freunde, wir zweifeln daran. Es ist keiner mehr treu, auch in der Freundschaft. Sind Kinder noch treu? Eltern noch treu zu ihren Kindern? Und weil wir an diesem Wort, an diesem Siegel Gottes zweifeln, dann zweifeln wir auch an der Treue Gottes. Ist denn Gott noch treu, wenn wir so treulose Gesellen geworden sind? Und hier heißt es, er ist, wenn er wiederkommt, der Treue und Wahrhaftige. Der wahrhaftig Treue heißt eigentlich. Bei ihm ist nichts von dieser Treue weggekommen. Nichts ist von diesem Glanze hingefallen. Ein treuer Herr, der treu zu seinen Verheißungen steht und zu seinen Leuten. Mag bei uns die Treue nichts mehr gelten. Die Treue ist das Siegel Gottes, auf das wir uns verlassen können. Und er hat einen Namen, das ist das Zweite, einen Namen, der außer ihm niemand kannte. Der außer ihm, da heißt es außer ihm selbst, Namen werden bei uns ja bekannt, altbekannt, abgegriffen. Wenn wir Namen sagen, etwa von Politikern, dann kennen wir sie. Oder auch von Künstlern, dann kennen wir sie. Liebe Freunde, wir können noch tausendmal den Namen Jesus sagen. Er wird uns nie altbekannt, sondern er wird immer neue Wesen haben. Er wird sich immer wieder neu uns offenbaren als der Überraschende. Bei Jesus wird es nicht langweilig. Jesus wird ihnen nie altbekannt, wenn sie sich mit ihm einlassen. Jesus zeigt sich immer wieder als der Lebendige und der uns Führende. Und drittens heißt, sein Name heißt das Wort Gottes. Liebe Freunde, sein Name heißt nicht eine Vision, heißt nicht ein Himmelsspektakel, heißt nicht eine Riesenkettenreaktion von Wundern. Auch dann wird er nur heißen sein Wort. Wir haben nichts anderes als sein Wort. Aber dieses Wort Gottes ist nicht nichts, sondern dieses Wort Gottes ist alles. Lassen Sie sich am Wort Gottes genügen. Sehnen Sie sich nicht nach irgendwelchen Spektakeln, die heute in Jesu Namen angeboten werden. Er ist heute das Wort. Und wenn er wiederkommt, werden wir sehen, sein Name ist das Wort. Mehr als das Wort brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Und das Vierte, König aller Könige, Herr aller Herren. Das ist das Zweite, das ich Ihnen sagen will, schneller. Erstens, sehet das weiße Pferd. Zweitens, sehet die goldenen Kronen. Sehet die goldenen Kronen. Klar, das Passionskreuz ist nicht alles, was wir bis jetzt kennen. Dort, als er in der Via Dolorosa zusammenbrach und dort neben seinem Kreuze lag, da wunderten sich die Leute wieder und dachten, sind wir eigentlich hier einem Todeskandidaten nachmarschiert? Wir wollten doch keinen Leichenzug, wir wollten doch einen Festzug, wir wollten doch keinen, der zum Tode geht, sondern wir wollten einen, der mit uns ein Fest macht. Sie brauchten einen Sieger, keinen Verlierer. Was soll der Tod, wenn es ums Leben geht? So fragten sie damals auf dem Weg zum Kreuz. Die Enttäuschung war riesengroß. Viele haben es nicht verstanden und verstehen es nicht, dass Gott seinen Sohn so quält, um uns die Qualen der Schuld abzunehmen. Viele verstehen nicht, dass es dieses Todesweges bedurfte, um uns den Weg zum Leben zu öffnen. Viele kapieren diese zwei Wörtlein nicht, die wir beim Abendmahl jedes Mal hören. Für euch, für dich in zwei Wörtlein steckt sein ganzes Opfer, steckt seine ganze Liebe. Viele sehen nicht das aus, dass der Sieger zuerst der Besiegte sein muss. Aber einmal wird es anders sein. Einmal wird er als Sieger erscheinen und dann auf seinem Haupte viele Kronen. Einer, der nicht mehr die Dornenkrone trägt, sondern viele goldene Diademe, die im Morgenglanz der Ewigkeit aufleuchten. Damals hatten ja die Monarchen immer mehrere Kronen, um zu sagen, dass sie über mehrere Länder herrschen. Das ist ja eigentlich bis heute gleich geblieben. Jeder Herrscher, vor allem orientalische Herrscher, wollen nicht nur über ein Land herrschen, sondern sie kommen erst dann eigentlich zu ihrer eigenen Bestimmung, wenn sie mindestens 2, 3 oder 4 Länderkronen auf ihrem Haupt haben. Die Größe zeigt sich immer im Herrschen über mehrere Länder. Denken Sie an den Irak. Die Leute, die Herrscher, kommen erst zu ihrer Größe, wenn sie nicht über ihr eigenes Land, sondern über mehrere Länder herrschen können. Das liegt im alten, uralten Tradition orientalischer Herrscher, was wir jetzt wieder erleben. Und der Herr, und hier wird das Bild aufgenommen, er hat nicht nur 2 oder 3, sondern er hat alle Kronen. Er ist der Herr über alles. Er hat alle Macht in Händen. Er hat alle Gewalt in Händen. Aus seinem Worte, aus seinem Mund kommt das Wort, ein zweischneidig Schwert, das scheidet und beschneidet. Und deshalb sehen wir auch in den Versen 17 bis 21 das große Gericht über die Rebellen. Vers 19 wird noch einmal eine riesige Machtdemonstration beschrieben, der gewaltige Aufmarsch der Völker, fast ein Vergleich zum Golf, wo auf der einen Seite 700.000 Soldaten und auf der anderen Seite schon 400.000 Soldaten stehen. Man überlege sich, 1 Million Soldaten voreinander und beieinander, hoffentlich nicht gegeneinander, aber so ist es. Hier eine Machtdemonstration, nur eines im Vergleich zum heutigen Aufmarsch. Hier gibt es nicht zwei Gegner. Wenn er einmal seine Macht aufmarschieren lässt, dann gibt es keine Gegner, dann gibt es keine Feinde, dann sind sie ihm alle untertan. Und dann ruft er die Vögel. Die Vögel, und dann werden die Feinde, die letzten Feinde, diesen Vögeln zum Vogelfutter hingeworfen. Was für ein Spott steckt in diesen Versen über die Mächtigen. Ihre Heere, er sagt, Vogelfutter. Ihre Gewehre und Kanonen, Vogelfutter. Ihre Massen von Soldaten, Vogelfutter. Mehr ist dies alles nicht, was Menschen aufbieten können gegenüber seiner Macht und Herrlichkeit. Seht doch auf die goldenen Kronen, wenn euch diese waffenstarrende Welt Angst macht. Er behält die Macht in Händen und seht das blutrote Kleid, das blutrote Kleid. Sehen Sie, die Grabestücher sind nicht alles vom Ostermorgen. Einmal werden uns die Augen aufgehen und der letzte Tag, und Jesus wird dann als Erlöser erscheinen. Das weiße Kleid mit den Blutflecken weisen ihn als den Erlöser aus. Er kommt her aus der Schlacht um die Welt. Blut war nötig. Er hat dem Feind widerstanden bis aufs Blut. Blut ist nötig, um uns aus dem Schuldverhängnis herauszulösen. Jesus hat es vergossen. Am Gürtel ist es noch einmal abzulesen. König aller Könige und Herr aller Herren. Er behält die Fäden in der Hand. Er ruft die Toten aus den Gräbern. Alles Weinen und Schreien endet im Lobpreis Gottes. Sehe doch dann am Schluss das blutige Kleid. Seht das weiße Pferd, seht die goldenen Kronen, seht doch das blutige Kleid. Vielleicht darf ich es mit einem Bild zusammenfassen, das ich gar nicht gemalt habe, sondern ein unbekannter, sicher drittrangiger Künstler. Und zwar, ich habe schon einmal davon erzählt, dieses Bild habe ich gesehen und ist mir seither eindrucksvoll, habe ich gesehen in einem Jugendhaus. Und zwar 5 Minuten neben dem Hauptbahnhof in Essen steht ja das berühmt gewordene Weiglehaus, ein Clubhaus für junge Leute, das einst ein Pastor Weigle gegründet hat, dann über viele Jahre von Pfarrer Wilhelm Busch geleitet wurde, dann auch von Ulrich Parzani und jetzt einem jüngeren Pfarrer. Und wenn Sie dorthin kommen, ein großartiger, lebendiger Betrieb, so wie in einem Ameisenhaufen. Junge Leute zwischen 14 und 18 kommen dort zusammen aus der ganzen Stadt Essen in ihren Gruppenstunden, aber vor allem sonntags. Gottesdienst jeden Sonntag um 8:30 morgens. Und nachmittags sind sie zusammen zu Spiel und einer Andacht. Und wenn Sie in dieses Haus hineinkommen, wo es durchpulst ist von jungen Leuten, dann sehen Sie als einziges Bild, übergroß im Hausgang, wirklich als einziges Bild, einen Himmel mit Wolken, unten eine Stadt angedeutet und oben in den Wolken der Reiter auf dem weißen Pferd. Offenbarung 19, Vers 11. Genau das, was wir heute Abend gelesen haben. Und wer von außen kommt und zum ersten Mal dieses Bild sieht und dann diese Jungen von heute aus richtigen Arbeitervierteln kommen, Schlägertypen, fragt man sich ja, dieses Bild und diese Jugend, passt das irgendwie zusammen? Und so ist es auch, so ist auch Pastor Weigle gefragt worden. Kaum hatte er es dort erworben und aufgehängt. Herr Pastor, gibt es kein anderes Bild? Hätten Sie nicht eine bessere Aussage in diesem Haus für Ihre jungen Leute? Warum haben Sie gerade dieses Bild gewählt? Und dann sagte er, die ganze Woche über sind diese jungen Burschen in Schulen, Büros, Fabriken und Bergwerken. Eine Welt voller Klagen und Fragen umgibt sie dort. Und schnell, schnell werden sie mutlos und enttäuscht. Wenn sie aber hierher kommen, in dieses Haus, dann sollen sie jedes Mal auf diesem Bild sehen und wissen, ihr gehört auf die Seite des Siegers. Und einmal werdet ihr es selbst erleben. Ihr gehört auf die Seite des Siegers. Liebe Freunde, wir kommen auch aus Schulen und Büros und Fabriken und Heimen. Und oft genug sind wir mutlos und enttäuscht. Und deshalb wird uns jetzt noch einmal vor Augen gemalt, dieser Reiter auf dem weißen Pferd. Und uns wird gesagt, ihr könnt, ihr seid, ihr könnt auf der Seite des Siegers sein. Ihr seid auf der Seite des Siegers durch des Herrn Blut. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt und sein ist auch mein Leben. Amen.